Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Workplace Untold. Mein Name ist Sabine Graus und ich bin eine der Experten des Teams Digital Workplace bei BARC. Heute sprechen wir darüber, wie Unternehmen mit Prozessautomatisierung gestärkt durch die Krise kommen. Deutschland erlebt aktuell große wirtschaftliche Unsicherheit, Insolvenzen, Fachkräftemangel, hohe Energiepreise und immer mehr Regulierung setzen Unternehmen unter Druck. Erste Anzeichen für eine Erholung sind zwar da, ein zartes Pflänzchen der Hoffnung, dass es langsam besser wird, aber deshalb sollte man gerade jetzt die Chance ergreifen, mit automatisierten Prozessen, moderner Technologie und cleveren Lösungen gestärkt aus der Krise herauszugehen. Wie das gelingt, welche Rolle KI spielt und was Unternehmen konkret tun können, darum geht es heute. Dazu begrüße ich herzlich meine beiden Gesprächsteilnehmer, zuerst meinen Kollegen Dr. Martin Böhn. Martin ist ein anerkannter Experte für den digitalen Arbeitsplatz. Mit seiner langjährigen Erfahrung hat er Abteilung und Marke Digital Workplace bei BARC erfolgreich aufgebaut und etabliert. Er unterstützt zahlreiche Unternehmen und Behörden bei ihren Digitalisierungsprojekten und trägt aktiv zur Transformation moderner Arbeitsumgebungen bei. Hallo Martin, schön, dass du dabei bist.
Hallo Sabine, ich freue mich.
Und ein herzliches Willkommen an Andreas Mucke. Er ist einer der beiden Gründer und Geschäftsführer von Inspire Technologies. Seit 2008 unterstützt er zahlreiche Konzerne und namhafte Unternehmen bei der Prozessautomatisierung. Mit seinem Mr. No Team arbeitet er täglich daran, die Vision Prozessmanagement für jeden erlebbar machen, Wirklichkeit werden zu lassen. Darüber hinaus engagiert er sich als Vorstand im Arbeitskreis Digitale Geschäftsprozesse bei Bitkom und ist gefragter Redner auf vielen Branchenveranstaltungen. Schön, dich dabei zu haben, Andreas. Hallo.
Hallo zusammen und herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Unsere Zuhörer kennen BARC Digital Workplace bereits und was wir für sie tun können. Kannst du uns kurz, Andreas, dein Unternehmen Inspire Technology und Mr. No vorstellen?
Ja, herzlichen Dank. Inspire Technologies ist ein Unternehmen, was schon sehr lange als Softwarehersteller im Bereich Prozessmanagement unterwegs ist. Wie du schon gesagt hast, ich bin einer der beiden Gründer und auch Geschäftsführer. Und da sich das Thema Prozessmanagement eben auch immer weiter verändert hat, gibt es seit 2018 die Figur und auch das Produkt Mr. No, was vor allen Dingen die Ausprägung hat, digitale Mitarbeiter zur Bekämpfung des Fachkräftemangels bereitzustellen.
Schön, vielen Dank dafür. Steigen wir gleich in die Fragerunde ein. Ich glaube, das ist super spannend heute, das Thema. Was sind aus eurer Sicht die aktuellen Herausforderungen für Unternehmen zu Prozessautomatisierung?
Ja, also ich glaube, wir konnten den Zeitpunkt ja fast nicht besser treffen für das Thema. Ja, wir haben gerade ja eine Einigung der EU mit den Amerikanern erlebt, die Wirtschaft nur vor eine Menge Herausforderungen stellt. Aber das Thema ist leider auch nicht neu, sondern wir befinden uns ja derzeit schon seit Längerem in ja einer, man kann schon sagen, Wirtschaftskrise. Denn das Institut der deutschen Wirtschaft hat genau das gerade auch erhoben und bestätigt, dass mittlerweile ja selbst das Bruttoinlandsprodukt seit 2024 mehr als 6% unter dem langfristigen Trend liegt. Und von Wirtschaftswachstum können wir nun wahrscheinlich seit der Einigung mit der EU nur noch träumen. Das heißt, die Unternehmen stehen vor immensen Herausforderungen. Und dazu sieht man ja auch schon die Zahlen. Wir haben alleine im Februar diesen Jahres den Rekord bei Unternehmensinsolvenzen gesehen. Die Zahlen sind massiv gestiegen und auf der anderen Seite eine Menge Unternehmen, die jetzt leider auch schon verkündet haben, dass sie eben Personal abbauen müssen. Miele, ThyssenKrupp, Automobilindustrie hat natürlich eine Menge Herausforderungen. Wir kämpfen nicht nur bei den Großen, sondern auch im Mittelstand mit ja, schlechten Standortbedingungen auch einfach, wo eben hohe Energiepreise, Bürokratie, steigende Sozialabgaben und eine Menge Unsicherheit durch die Handelskonflikte eben da sind.
Und das merkt man ja auch im gesamten Markt, wie alles vernetzt ist, wie einfach die Stimmung hier auch sehr abwartend und unsicher ist. Das heißt, wir haben das Problem, viele Projekte werden zurückgestellt, der Fokus liegt auf die Akquise von Aufträgen, nicht auf interne Abläufe. Ganz vieles, wo man eigentlich mal gedacht hat, wir müssen besser werden, wir wollen die neuen Möglichkeiten nutzen oder auch Möglichkeiten, die ja teilweise schon länger da sind. Man traut sich gerade nicht, sich in die richtige Richtung zu bewegen, weil man eben Angst hat vor der Zukunft. Und diese Unsicherheit prägt ja nicht nur die Unternehmen als abstraktes Gebilde, sondern eben häufig auch die Mitarbeiter. Sie haben wenig Offenheit für Projekte mit Effizienz, weil alles, wenn es darum geht, Abläufe einfacher zu gestalten, hört sich ein bisschen an mit, ah, das ist jetzt gegen die Mitarbeiter gerichtet. Dabei soll es ja eigentlich darum gehen, die Mitarbeiter wirklich besser zu unterstützen und sie weg von den monotonen und wiederkehrenden Aufgaben zu bringen, sondern dass sie sich hier wirklich besser einbringen können. Wir haben jetzt die Situation, dass dadurch, dass man eben nicht unter Volllast läuft, was ja häufig der Fall war, also vor 5 Jahren kam immer wieder die Aussage, wir können das Projekt jetzt nicht machen, alles sind zu 110-120% ausgelastet. Jetzt hätte man die Möglichkeit zu sagen, ja, wir sind nur zu 80% ausgelastet. Genau jetzt schauen wir uns an, wie wir uns aufstellen wollen, wenn es wieder losgeht, dass wir einfach besser und schöner arbeiten können.
Aber du sprichst natürlich einen ganz wichtigen Punkt an, mit den Unternehmen eben auch zu tun haben. Natürlich kann man jetzt auch, um Kosten zu sparen, sich Personalressourcen angucken, aber wir haben ja eher mit einem hohen Fachkräftemangel zu tun. Ja, so, das heißt, es geht eher darum, wie kann ich jetzt wirklich auch Prozesse verbessern, um auch Personal zu halten, auch durch die Krise zu führen? Wie kann ich mein Unternehmen aufstellen, um für die Zukunft gerüstet zu sein? Denn wir hoffen natürlich alle, dass das auch besser wird. Aber sicherlich müssen die Unternehmen eben ja mit diesen Herausforderungen auch jetzt umgehen.
Und hier bieten eben auch die Werkzeuge eine ganze Menge Möglichkeiten. Also gerade wenn man sagt, also das ist jetzt jemand, der tut sich schwer, bestimmte Sachen zu finden. Was muss diese Person eigentlich finden? Also gerade das magische Wort immer, ich brauche immer diese Information, kann ein System bereitstellen. Oder aber auch der berühmte Chaot, also brillant in seiner Aufgabe, aber schlecht in den Prozessen, ja wunderbar, die Prozesse sind ja strukturiert, da kann ich das hier reinbringen. Es gilt jetzt wirklich, gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Und gute Rahmenbedingungen bedeuten eben auch, den Leuten so viel Zeit freizuschaufeln, dass sie sich einbringen können, dass sie nicht mit irgendwelchen dummen Aufgaben immer wieder repetitiv irgendwas zu machen oder auch schlichtweg den Ansprechpartner zu suchen. Das kann man sparen. Und ich habe es jetzt gemerkt, ich bin jetzt auch schon über 20 Jahre in den verschiedenen Projekten mit dabei. Es gibt überall gute Ideen. Es ist ja jetzt nicht nur der Ingenieur mit dem doppelten Doktortitel, der das eine oder andere einbringt, sondern es sind Leute, die auch an ganz anderen Stellen im Prozess tätig sind, sagen, hier ist Potenzial, da können wir es besser machen, wenn wir mal die Zeit dafür hätten. Und genau dieses Führen von Listen, immer wieder suchen, immer wieder nachfragen, das lässt das nicht zu. Jetzt hat man die Möglichkeit, wirklich mal darüber nachzudenken, wie man anders arbeiten könnte und eben diese Krise auch zum Vorteil zu nutzen, weil wir müssen jetzt auch anders arbeiten. Und man merkt eben auch, jetzt gibt es eben den Kampf um die Aufträge. Das heißt, schneller und besser reagieren können kann ich, indem ich meine Prozesse anschaue. Wie steige ich meine Chancen, dass ich auch beauftragt werde? Eben mehr Individualisierung, mehr eingehen auf Kundenwünsche und so weiter. Das heißt, ich muss Informationen ganz anders gezielt sammeln, aufbereiten und nutzen können. Und da merken wir, dass eben so isolierte Fachsysteme sehr schnell an Grenzen kommen. Ich habe einen super CRM-Prozess, aber der endet. Ich habe tolle Finanzprozesse, aber die enden. Ich habe vielleicht Produktentwicklungsprozesse, aber die enden. Das zusammenzubringen, da fehlt es bei vielen Unternehmen. Und da muss man ran.
Genau, das ist ja eben wirklich auch ein wichtiger Aspekt, eben Prozesse nicht isoliert zu betrachten, sondern sie wirklich auch übergreifend abzubilden und sie wirklich auch miteinander zu kombinieren, sie zu managen und dann eben auch zu verbessern. Damit steigt natürlich übrigens auch die Sicherheit, was ja durchaus auch gerade ein wichtiges Thema ist, weil man natürlich auch zentrales Rechtemanagement hat, Informationen nicht mehr redundant und sind und verteilt irgendwo rumliegen. Und wie gesagt, auch Prozesse sind gerade in heutigen Zeiten ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Regulierung. Ja, wir haben eine ganze Reihe von Regulierungsthemen und viele Unternehmen müssen sich natürlich damit beschäftigen, zu den ganzen Herausforderungen, die wir vorhin schon genannt haben. Aber ich will dafür tatsächlich werben, Regulierung auch als Chance zu begreifen. Ja, es gibt natürlich jede Menge und man hat manchmal den Eindruck, alle reden zwar davon, die eben weiter runterzusenken und die zu verringern, aber in Wirklichkeit passiert ja genau das Gegenteil. Ja, Verpackungsverordnung, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Lieferkettengesetz, Produktsicherheitsverordnung. Also ich glaube, die Liste ist ganz lang. Ja, NIS 2 auch noch am Horizont sichtbar, wenn wir gerade beim Thema, Sicherheitsthemen waren. Aber ich glaube, es steckt eben auch hier eine ganz große Chance, weil viele dieser Sachen machen natürlich erstmal Arbeit, aber das Prozessthema gibt eben die Möglichkeit, sich im Detail damit zu beschäftigen und Dinge, die wir heute wirklich im Großen auch noch per Papier irgendwo hin melden oder tatsächlich wirklich jeden Tag einen Mitarbeiter haben, der da Sachen aufnimmt, oder sie eben wirklich noch per Papier machen. Diese Sachen wirklich sich mal anzuschauen und das auch als Chance zu sehen, diese Prozesse zu automatisieren, sie zu verbessern und damit eben tatsächlich auch dann wieder in Wettbewerbsvorteile zu kommen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wie man auch wirklich auf das Thema Prozessmanagement schauen sollte.
Das kann ich nur unterstreichen, Andreas, das sehe ich auch ganz klar so. Das sehen wir auch in vielen Unternehmen so. Was eine zusätzliche Komplexität reinbringt, ist, wir sehen, dass viele Prozesse auch davon ausgehen, dass sie immer gleich angestoßen werden. Aber wir haben nun mal immer mehr Datenquellen, die dann auch zu komplexen Abläufen gehen. Also der Klassiker, ja, wenn das Formular reinkommt, ist der Prozess wunderbar gestaltet. Ja, aber wie oft kommt das Formular rein? Also wenn der Kunde eine E-Mail schickt, sagen Sie ihm dann bitte Formular ausfüllen oder versuchen Sie es irgendwie so zu regeln? Und das sind eben Dinge, die da auch mit reinkommen. Wir haben auch häufig damit zu kämpfen, dass es sehr komplexe Systemlandschaften gibt. Also sehr viele Spezialsysteme, die sich alle irgendwie austauschen. Und die Leute haben eigentlich den Überblick verloren, wie die Abläufe real sind. Das fehlt alles in verschiedenen Punkten. Und natürlich Prozessvarianten, die man auch um diese Compliance, um die Regulierungen herumbaut, nach dem Motto, das ist jetzt ein Schleifchen, das mache ich jetzt nicht fürs Amt, aber für den Kunden, muss ich aber wieder einfangen können, damit ich es richtig regeln kann. Und hier hilft Prozessmanagement einfach auf vielen Ebenen. Ich kann zentral Informationen sammeln, auch über verschiedene Eingangskanäle hinweg. Ich bin nicht an die Grenzen einzelner Fachsysteme gebunden. Ich kann Abläufe wirklich auch nachweisbar steuern. Das heißt, welche Varianten sind zulässig, welche nicht. Ich kann es dokumentieren. Ich kann aber auch durch die verschiedenen Werkzeuge schlichtweg mal ausschließen, diesen Weg gibt's nicht. Also bei bestimmten Wertgrenzen, bei bestimmten Themen habe ich beispielsweise bestimmten Freigaben mit dabei oder Dokumentationspflichten und so ähnliches. Ich habe einfach die Möglichkeit, wirklich zu sagen, das ging rein, das wurde ergänzt, das ist auch unser Mehrwert in dem gesamten Prozess, wer daran mitgearbeitet. Und damit werde ich auch insgesamt wieder schlauer. Das heißt, ich kann es nicht nur nachweisen, weil ich es nachweisen muss, sondern ich baue auch meine eigene Wissensbasis auf. Also gerade haben wir das schon mal gemacht. Wie könnte es ähnlich gehen? Ja, zusammengefasst, man soll das wirklich angehen.
Schön, es waren jetzt eine Menge Punkte auf einmal von euch. Wie kann Prozessmanagement bei dem, was ihr eben alles so aufgeführt habt, hier helfen? Also was sind die typischen Einsatzszenarien, die man sich da vorstellen kann?
Also das ist natürlich wirklich eine klasse Frage, weil das ist auch etwas, was unsere Kunden natürlich immer wieder direkt sagen. Ja, sie wollen gar nicht über Technologie diskutieren, sondern sie wollen wissen, wie kann jetzt Prozessmanagement eben helfen. Und wir haben in den Ansätzen, und deswegen machen wir es gerne ganz konkret, wirklich verschiedene Einstiegsmöglichkeiten, das zu tun. Das eine ist natürlich wirklich konkret zu schauen, wie kann ich meine internen Prozesse, meine sogenannten Unterstützungsprozesse auch wirklich schnell und einfach verbessern? Es gibt so ein paar Klassiker dazu. Ja, die HR-Prozesse. Onboarding kennt jeder, aber viele wissen auch, eigentlich steckt viel Arbeit im Offboarding. Ja, also wie ist es eigentlich, wenn Mitarbeiter im Unternehmen neu anfangen? Wie ist es, ja, wenn sie auch gehen oder ich mit Saisonarbeitskräften zum Beispiel arbeite? Da stecken eine Menge Abläufe dahinter, die ich wirklich automatisieren kann. Und sie sind deswegen so wichtig, weil wir vorhin ja zum Beispiel über das Thema Fachkräftemangel gesprochen haben. Kein neuer Mitarbeiter möchte mehr irgendwie 2 Wochen durchs Unternehmen rennen und erstmal seine Arbeitsmittel zusammensuchen. Das heißt, Onboarding zum Beispiel im Bereich des Prozessmanagements ist mehr als jetzt einfach nur sozusagen die Checkliste, was der Mitarbeiter bekommt, sondern es hängen eben die ganzen HR-Prozesse dran, die auch zum Beispiel schon seine Arbeitsmittel steuern, die seine Zugänge bereitstellen und so weiter. So, das heißt, es gibt eine ganze Reihe von sogenannten eben Unterstützungsprozessen, intern Abläufen. Dazu zählt das ganze Thema Rechnung, das ganze Thema Post, die man damit nennen kann, womit man wirklich sehr schön starten kann, die sich auch einfach schön rechnen lassen. Ja, ich kann natürlich wirklich sehr schnell berechnen, was kostet es mich heute, wenn eine Rechnung immer noch per Papier durchs Haus wandert oder bis hin zur gesamten Post, ja, die ich vielleicht noch manuell verteile. Was bedeutet das, wenn ich das wirklich digital abbilde und in Zukunft automatisiert verarbeite? Ich will aber durchaus auch Bereiche nennen, weil ich dann häufig gefragt werde, ja, ist schon klar, aber wir sind jetzt zum Beispiel auch ein Produktionsunternehmen. Auch in diesem Bereich kann ich sehr schön einsteigen, nämlich mit Bereichen, die heute, wie gesagt, einfach Arbeit machen. Ja, das sind zum Beispiel die automatisierten Prüfberichte. Das heißt, wir können Prozessmanagement eben mittlerweile bis in die Produktion rein integrieren, wo zum Beispiel ein digitaler Assistent vollautomatisiert Prüfberichte erstellt, wenn sich zum Beispiel Maschinendaten verändern. Ja, das hat man im Bereich der Produktion häufig, wenn ich vielleicht auch noch mit Lebensmitteln zu tun habe, gibt es da sehr klare Regularien, was ich da zu tun habe. Das muss heute keiner mehr händisch tun. Hier gibt es wirklich eine Menge Möglichkeiten, das zu automatisieren. Und so kann ich eben tatsächlich sehr einfach und schnell einsteigen. Wir haben vorhin über das Thema Regulierung gesprochen. Häufig sehen die Themen der Regulierung nach einer großen Baustelle aus. Aber nehmen wir doch einfach mal sowas wie das Lieferkettengesetz. Der Grundsatz hier ist sozusagen erstmal Informationen von seinen Lieferanten einzuholen. Und das kann ich ganz einfach mit einem digitalen Assistenten machen, der also losrennt und die notwendigen Informationen bei meinen Lieferanten abfragt und dann vollautomatisiert zum Beispiel im klassischen Vertragsmanagement auch wieder verarbeitet. Mir also sagt, wo habe ich Risiken, wo brauche ich oder wo kann ich zum Beispiel mit meinen Lieferanten derzeit gar nicht weiterarbeiten, wo kann ich vielleicht den Abschluss gar nicht machen. Das sind klassische Unterstützungsprozesse, die dann mit dem Thema der Regulierung auch sehr schön zusammenarbeiten.
Da ist eben auch ein großer Vorteil, Prozesse helfen, Informationen gezielt zu sammeln. Wie du auch gerade gesagt hast, ich kann sie auch an verschiedene Stellen mit reinbringen. Und was ich in den Projekten auch immer als ganz wesentlichen Vorteil erfahre, ist, der Prozess ist eine logische Klammer. Das heißt, typischerweise lebt ein Formular bei seiner Maschine, in irgendeinem Abteilungsposten und so weiter. Aber es ist zu losgelöst von der Bearbeitung. Um genau diesen Fall mit reinzunehmen, brauche ich diese Informationen von der Maschine, diese Informationen vom Kunden, diese Stellungnahme vom Produktverantwortlichen, was auch immer. Und das brauche ich für genau diese 2 Tage, bis wir eine Entscheidung getroffen haben. Und genau da bietet mir der Prozess einfach den Kontext. Da kann gute Software das alles miteinander bündeln und hält auch die Fälligkeiten vor. Achtung, das muss jetzt noch gemacht werden, der ist der Nächste mit dabei. Und das ist etwas, was die typische normale Informationsverarbeitung einfach nicht bietet. Da habe ich das alles untereinander. Und das ist doch wunderschön, um rauszubekommen, jetzt am Beispiel zu bleiben, was waren jetzt die letzten 50 Probleme bei der Maschine oder die letzten 50 Interaktionen mit meinem Lieferanten. Aber zu dem einzelnen Problem komme ich nicht. Und das eben zusammenzubringen, damit ich mit dem Workflow auf einer ganz anderen Ebene unterwegs.
Und du sprichst es auch an, gerade, wir haben jetzt sehr stark über interne Prozesse gesprochen. Aber auch das Zusammenspiel mit meinen Kunden und Lieferanten ist ja dann ganz wichtiges dazu. Ja, denn wir wollen, wenn wir aus dieser Krise eben gestärkt rausgehen wollen, wollen wir mit guten Kundenbeziehungen, mit guten Lieferantenbeziehungen rausgehen. Und das bedeutet, ich muss sie in meine Prozesse integrieren. Das kann, wie gesagt, schon ganz am Anfang auf meiner Webseite sein. Vielleicht sozusagen der digitale Assistent, der sich um Reklamationen kümmert oder vielleicht auch schon in meinen Produktberatungen mit übernimmt. Und das kann dann eben aber auch bei meinem Lieferantenportal sein, der meinen Lieferanten sagt, okay, ich hab die und die Auslastung, du kannst so und so hier einfach und schnell bestellen, du siehst, wie bei uns die internen Abläufe sind, wo ich vielleicht noch Informationen benötige und so weiter. Also gerade diese Integration dann auch in die Prozesse von Partnern, sprich Lieferanten und Kunden, ist, glaube ich, eben dann nochmal eine ganz wichtige, um schneller agieren zu können, die Organisation zukunftsfähig auszurichten, Regulierung als Chance zu nutzen und am Ende wirklich auch die eigenen Mitarbeiter im Unternehmen zu halten.
Da sehen wir einfach auch, dass diese Projekte die Organisation als solche verändern. Es ist ein Erfolgsfaktor, dass ich erfolgreich bin, dass ich darüber nachdenke, aber es bietet sich auch an, darüber nachzudenken, wenn ich das alles aufzähle. Konkretes Beispiel aus meinem privaten Umfeld, Onboarding. 2 Regelungen, es darf nur Hardware geben, wenn die Person wirklich da ist und die Hardware dauert aber 4 Wochen. Und die andere Regelung ist, man soll gleich produktiv sein. Das geht aber nicht. Das heißt, die Person hat angefangen in der internen Digitalisierungsstelle eines großen Konzerns und hat die ersten 4 Wochen mit einem Blatt Papier und einem Bleistift gearbeitet, weil was anderes war ja noch nicht da. Und das wird halt immer so gelebt. In dem Moment, wo ich wirklich versuche, das in Workflow zu packen, fällt ja auf, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also hier müssen wir mal ein bisschen mit rangehen und wir müssen da an der einen oder anderen Stelle einfach mal auch anders uns aufstellen. Das heißt, ich habe hier viel mehr Wissen über meine Abläufe, auch wirklich, wo Entscheidungen getroffen werden. Das merken wir ja auch immer wieder, dass man sagt, ja, also die Ingenieure sind diejenigen, die es können und die Kaufleute dürfen ein bisschen mitarbeiten. Und dann kommt im Prozess raus, naja, eigentlich diejenigen, die immer nachhaken, sind die Kaufleute, weil die nämlich durchaus begriffen haben, wie unsere Produkte funktionieren. Und das ist einfach ganz viel Wissen, was da reinkommt, was sich auch eine ganzheitliche Prozessstrategie dann wirklich reinbringen kann. In der Organisation ist es einfach wichtig, dass ich es auch wirklich verankere. Das heißt, ich muss auch intern Ressourcen aufbauen, die die Kapazität haben und das Wissen haben. Dann sind wir wieder an dem Punkt, ich baue vielleicht um. Also es geht nicht darum, habe ich zu viele Leute und damit zu viele Kosten, sondern habe ich vielleicht verstecktes Potenzial in meinen Mitarbeitern, um meine Organisation auf ein ganz anderes Level zu heben?
Ja, eure Beispiele zeigen ja schon, viele sprechen von Prozessen und Digitalisierung, aber es bleibt häufig echt wenig konkret. Welche Werkzeuge für Prozessmanagement gibt es und was sind jeweils die Anwendungsgebiete und Vorteile? Könnt ihr da unseren Zuhörern mehr erzählen?
Also die Herausforderung ist natürlich ein breiter Markt. Also das Schlimme ist, Workflow wird eigentlich von allen genutzt und das kann wirklich alles und nichts sein. Grundsätzlich Prozessmanagement dient zum einen natürlich eine Art von Visualisierung. Das heißt, es ist gut, wenn ich was habe, was die Leute sehen können, dass man auch mal drüber sprechen kann, wer ist wirklich beteiligt und folgt Schritt 2 wirklich immer auf Schritt 3 oder gibt es eine Entscheidung davon. Klassisch sprechen wir bei der Automatisierung über Workflows. Das heißt, ich habe bestimmte Aufgabenketten mit Regeln dazwischen. Aber es gibt hier natürlich auch verschiedene Möglichkeiten mit künstlicher Intelligenz, mit Agenten, die dann versuchen, auch eigenständig bestimmte Sachen zu machen, gerade im Bereich der Informationssammlung, teilweise Aufbereitung, das ganze Thema RPA, Robotic Process Automation. Das heißt, wir haben kleine Bots, die loslaufen und mehr oder minder intelligente kleine Aufgaben machen. Und dann verwässert es schon, weil dann sprechen wir über auf einmal ganz andere Dinge mit, ja, wir haben Applikationen gebaut oder wir haben eine App gebaut. Ja, aber die App dient eigentlich nicht dem Prozess. Die App dient dazu, dass die Schritte 3 bis 5 durch die Beteiligten relativ einfach ausgearbeitet werden können. Das heißt, wir gehen dann in einen multidimensionalen Aufbau, wo wir eigentlich uns immer mehr verlieren. Was dient wirklich den Prozess zu steuern und was dient die Bearbeitung, die Interaktion mit Systemen und mit den Menschen mit reinzubringen? Und da ist halt auch die Herausforderung, so Sachen wie künstliche Intelligenz und Low-Code sind einfach keine Softwarekategorien. Es sind bestimmte Technologien oder eigentlich Sammelbegriffe von Technologien. Die Frage ist immer, was möchte man machen? Habe ich ein Aufgabegebiet, was relativ klar ist, was ich wirklich auch strukturieren möchte und was ich auch strukturieren muss, weil ich einfach durch die Compliance oder durch technische Rahmenbedingungen einen klaren Vorgang habe? Oder habe ich Dinge, wo es darum geht, Kreativität zu unterstützen, dann nehme ich andere Werkzeuge. Und ein weiterer Aspekt ist, sind Sachen, die ich im Hintergrund mache, also eine Backend-Automation, Informationen sammeln, aufbereiten, vielleicht aus verschiedenen Systemen was zusammenzubringen. Oder geht es darum, Assistenzsysteme bereitzustellen, also den von Andrea schon erwähnten digitalen Mitarbeiter, der mir hilft, an der richtigen Stelle das Richtige einzugeben, mich auch darauf hinweist, Achtung, hier hast du was vergessen, so kann ich noch nicht weiterarbeiten.
Also da kann ich dir nur zustimmen und mittlerweile gibt es natürlich eine Vielzahl von Tools und sicherlich für den einen oder anderen Zuhörer auch fast undurchsichtig geworden. Ich glaube, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass hier einfach auch das Zusammenspiel und auch eine Strategie wichtig sind. Denn die verschiedenen Technologien, so wie du gesagt hast, ja, sind zum Teil auch in den Unternehmen schon da. Man probiert mal das eine oder andere aus und hat vielleicht eben auch unterschiedliche Ansätze dazu. Am Ende sollten die verschiedenen Technologien eben wirklich eine optimale Symbiose ergeben. Und das heißt, natürlich kann ich mit Teilprozessen, zum Beispiel über einen Bot, über RPA oder auch über KI-Agents zum Beispiel beginnen. Wichtig ist aber dann am Ende diese Prozesse auch wieder miteinander zu verknüpfen. Ja, auch die KI-Agents, die haben gerade einen großen Hype, ja, sind im Grunde am Ende aber wichtig, auch sie miteinander zu verbinden oder wie man so schön sagt, auch zu orchestrieren. Und genau da kommt dann wirklich auch wieder Prozessmanagement, Prozessengine ins Spiel, denn dann entsteht wirklich ein Mehrwert, denn ich habe dann nicht nur den einzelnen Teilprozess, der jetzt gelöst ist, sondern man kann sich das sozusagen vorstellen wie so ein Teammanager, ja, und das ist dann nämlich das Prozessmanagement, das diese verschiedenen Technologien managt und auch zusammenführt und prozessual eben auch miteinander verbindet.
Also kann man sagen, dass natürlich künstliche Intelligenz auch im Prozessmanagement eine wichtige Rolle spielt. Aber wie seht ihr das? Wird KI die klassischen Ansätze verdrängen?
Man muss hier ein bisschen unterscheiden. Also das ist immer schon eine schwierige Frage nach dem Motto, was kann man denn mit KI machen? Es gibt ganz unterschiedliche Kategorien von KI. Also typischerweise haben wir künstliche Intelligenz zur Interaktion, das heißt Spracheingabe, Zusammenfassung und so weiter. Das kann man sich vorstellen wie einfach dran geflanscht. Es ist außenrum. Aber das Ding kann relativ wenig machen, wenn es nicht eine gesunde Basis hat. Es ist einfach eine andere Form, Informationen bereitzustellen und zu erfassen, als eine Textausgabe, als irgendeine Möglichkeit, Text in eine Frage einzugeben. Wir haben künstliche Intelligenz zur Informationsaufbereitung, also Übersetzungen, eingehende Bilder und so weiter. Das ist eben auch ein zusätzlicher Eingangskanal, dass Sachen wie eben klassische Workflows, die mit strukturierten Daten natürlich besser arbeiten können als mit einem einfachen Bild, diese strukturierten Daten bekommen, indem das Bild aufbereitet wird. Aber auch hier, das ist alles drumherum. Das heißt, die künstliche Intelligenz schafft Mehrwerte, tut aber das eigentliche Problem nicht lösen. Das eigentliche Problem kommt auf anderen Seiten eben näher, dass ich über Workflows, über Prozesssteuerung, über verschiedene Arten des Prozessmanagements die richtigen Informationen in der richtigen Art und Weise verarbeite und bereitstelle. Im Prozessmanagement selbst gibt es einige Ansätze, wie gerade besprochen, KI-Bots, Agentensysteme und so weiter. Aber auch hier ist die Herausforderung wirklich, wie kriege ich das große Ganze in einer nachweisbaren, klar steuerbaren Form zusammen. Das heißt, typischerweise sind es auch hier eher kleine Prozessketten, die dann von einem größeren Prozessmanagement zusammengestimmt werden und orchestriert werden.
Ja, du hast das vorhin so schön gesagt. Im KI ist eben nicht nur einfach irgendwie eine neue Technologie, die ich jetzt wie so ein Baustein sozusagen da nutzen kann, sondern sie findet sich eben in ganz vielen Bereichen wieder. Und so unterscheiden wir das übrigens auch bei uns. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Ansatz natürlich, das für das Prozessmanagement selber direkt nutzbar zu machen. Und man kann bei Mr. No eben mittlerweile auch KI nutzen, um sozusagen, wenn man jetzt selber nicht genau weiß, wie man vielleicht anfangen soll, um zum Beispiel sich Vorschläge generieren zu lassen zu bestimmten Prozessen. Und auf der anderen Seite haben wir aber immer auch natürlich KI in den Einzellösungen, ja, wo ich vielleicht Bilderkennung habe, wo ich Dokumentenerkennung habe, wo ich das Thema Learning habe und so weiter. Das heißt, KI findet sich an ganz vielen verschiedenen Punkten im Prozessmanagement wieder. Für uns war wichtig, auch gerade wenn es um die Erstellung dann von solchen Lösungen geht, dass wir das mit dem Thema Prozessmanagement verbinden, um sogenannte Blackboxen zu vermeiden. Wir erleben ganz viele Systeme im Markt, mal reine Low-Coding-Systeme oder eben KI-Agents, wo so ein bisschen das Prinzip vorherrscht, ich schmeiß was rein und krieg irgendwas raus. Ja, also ich habe sozusagen die Blackbox und das System generiert mir jetzt irgendwas Tolles. Viele stellen aber sehr schnell fest, naja, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was das System da gemacht hat und wie kann ich das denn eigentlich auch anpassen. Und deswegen ist genau diese Kombination wieder wichtig, nämlich Code sichtbar werden zu lassen, ob es jetzt KI-Code ist oder Low-Coding, über den Standard BPMN. Ich werde häufig gefragt, ist der Standard BPMN jetzt tot? Ja? Ich glaube nicht, weil jetzt besteht die Möglichkeit, ihn noch viel besser zu nutzen. Nämlich ihn zu nutzen, wirklich zu sehen, was Systeme daraus machen, aus meinen Anforderungen, wie Abläufe tatsächlich sind. Das heißt, natürlich, wenn ich BPMN als reine Modellierung verstehe, das ist das sozusagen ein toter Prozess. In dem Moment, wo ich ihn aber mit einer Engine verknüpfe, wo er den Code dann auch von Subsystemen eben sichtbar macht, färben sich die Modelle ein und werden für mich auch transparent und übrigens dann auch für Fachabteilungen wieder zugänglich. Denn wie gesagt, Code zu verstehen ist immer sehr schwierig, da brauche ich dann auch wieder IT. Aber wir haben ja genau die Anforderung, dass eigentlich wir immer mehr auch das Fach-Know-how in die Prozesse bringen wollen, dass wir auch über kleinere Teilprozesse als Einstiegsmöglichkeiten sprechen. Und genau da macht es Sinn, das zu kombinieren. Und deswegen ist diese Kombination dann mit Prozessmanagement, und wir nennen das so schön No-Code-BPM, ja, eine ganz tolle Erweiterung, um tatsächlich hier einfach einzusteigen und dann übrigens aber irgendwann auch komplex werden zu können. Denn das vergessen manche immer so am Anfang, man steigt ganz schnell ein, ist voller Euphorie, ja, jetzt habe ich hier schon mal was gebaut und merkt dann, jetzt muss ich aber da Daten integrieren, jetzt muss ich noch Systeme integrieren. Und wenn der Prozess, der ist jetzt vielleicht gar nicht nur in meiner Abteilung, sondern in anderen Bereichen oder wir haben vorhin über das Thema Kunden und Partner gesprochen. Viele Anwendungen werden zumindest im zweiten und dritten Schritt auch komplexer, wenn man das volle Potenzial heben will. Und deswegen fangen Sie ruhig einfach an mit Teilprozessen, aber nutzen Sie eben Prozessmanagement, das zu verbinden, Code sichtbar zu machen. Und dann dürfen Anwendungen dann eben auch komplexer werden.
Absolut, weil wenn ich genau diese Transparenz habe, dann schaffe ich es eben auch anpassbar zu machen. Ich merke, an welcher Stelle müsste ich was verändern, wenn sich meine Rahmenbedingungen, meine Ziele geändert haben. Wenn ich wachsen möchte von Abteilung 1 auf Abteilung 2, der Prozess ist relativ ähnlich, aber nicht 1:1 der gleiche, habe ich eben auch hier die Möglichkeit, gezielt die Anpassung zu machen, wie sich Abteilung 2 von Abteilung 1 unterscheidet. Das ist halt genau die Herausforderung bei KI. Habe ich wirklich immer die gleichen Entscheidungen bei den gleichen Parametern? Und lernt die KI von dem, wie es heute läuft? Wie bringe ich ihr denn bei, wie es hätte laufen müssen? Das heißt, hier sind eben klassische Ansätze, indem ich hier wirklich Strukturen schaffe und indem ich auch bestimmte Sachen abklemme im Sinne von, dieses Schleifchen darf es aber gar nicht geben. Hier bitte Eskalation an den Vorgesetzten, das alles mit reinzubringen. Und das sieht man eben auch häufig, wenn man wirklich die großen Projekte reingeht und auch mit den großen Anbietern. Das sieht immer ganz toll aus, was die mit den reinen KI-Plattformen machen können. Und wenn man nach Orchestrierung fragt, dann kommen große Gesichter. Das funktioniert halt nicht. Und alle sind sich einig, Kontext ist wichtig und Kontext eben nicht nur auf der Ebene von Inhalten, sondern gerade auf der Ebene von Abläufen. Und deswegen ist KI eine tolle Sache, um Prozessmanagement zu stärken, aber es wird es definitiv nicht verdrängen, weil das ist die Basis. Also egal, wie schön das neue Fenster ist und der neue Dachziegel, ohne das Häuschen wird einem trotzdem kalt werden.
Ja, das kann man so sagen. Vielen Dank dafür, dass ihr schon bereits viele Erfahrungen aus Projekten und Tipps mit einfließen lasst. Was uns alle bestimmt immer interessiert, was sind denn so typische Herausforderungen bei der Umsetzung solcher Projekte konkret? Welche Fehler sollte man denn generell vermeiden?
Ja, also du sprichst natürlich eben was Wichtiges an. Keiner will sozusagen in die Fettnäpfchen treten, in die andere schon getreten sind. Also ich glaube, es ist wichtig, das wirklich ein bisschen ganzheitlicher immer auch zu betrachten und sich auch ein Zielbild zu machen. Wir haben jahrelang gesehen, dass Unternehmen zum Beispiel ganz viel Daten gesammelt haben, teilweise wussten gar nicht, was sie damit machen sollen oder was man damit so machen kann. Und von der Seite, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten heute und man sollte sich schon damit beschäftigen, was ist eigentlich mein Zielbild, wo will ich hin? Nicht nur lauter Insellösungen sozusagen zu schaffen. Man kann immer hingehen und natürlich erstmal ein konkretes Problem lösen, sollte aber immer einen Blick haben, wo geht denn der Weg hin und was für Auswirkungen hat das auch? Und wir haben als Beispiel, wir haben über diese Unterstützungsprozesse gesprochen. Man sollte immer schauen, wo dann diese Daten zum Beispiel auch in meinen einzelnen Bereichen verwendet werden müssen. Wenn ich zum Beispiel mich mit Vertragsdaten beschäftige, dann muss mir halt klar sein, dass ich Vertragsdaten auch brauche, wenn mein Vertrieb rausfährt zum Kunden, weil er am besten weiß, was der Kunde natürlich abgeschlossen hat oder was der noch für einen Bedarf hat. Ich brauche meine Vertragsdaten, wenn ein Kunde anruft und Reklamationen sozusagen hat. Ich brauche sie in dem Rechtsbereich, ich brauche sie in der Buchhaltung zum Beispiel im Bereich den Mapping mit den Rechnungen. Das heißt, man muss schon immer ein bisschen genauer hinschauen und jetzt nicht nur sagen, ja, ich will jetzt die Ablage von Verträgen digitalisieren, sondern was für Auswirkungen hat das eben. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man Technologie natürlich dann nicht als Allheilmittel auch versteht, sondern dass man sich damit auch beschäftigen muss und eine Strategie braucht. Dann lässt sich übrigens Wissen eben auch in den Fachbereichen nutzen, die Prozesse auch wirklich automatisieren und Regulierung auch wirklich schnell umsetzen, sodass Unternehmen am Ende auch wirklich resilienter aufgestellt sind.
Ganz genau. Man darf auch nicht den Fehler machen, sozusagen auf der anderen Ebene runterzufallen. Das eine hast du schon angesprochen, Andreas. Es gibt viele Unternehmen, die machen so viele kleine Pflaster und Notlösungen, dass sie am Ende sich gar nicht mehr bewegen können. Ich habe da immer so ein wirklich Bild vor Augen von einem Menschen, der mit 350 Pflastern besägt ist, bis er noch nicht mal mehr die Knie beugen kann. Was wir halt auch sehen, ist der andere, der sagt, ja, aber wenn ich jetzt die Vision mache, da ist das Ziel ja klar, aber ich weiß ja gar nicht, ob ich da jetzt links rum oder rechts rum hingehe. Man muss sich wirklich trauen und es sich auch zutrauen, loszulegen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo ich eben aufwandsarm einsteigen kann. Ich schaue mir mal Prozesse an. Ich kann Software auch wirklich aufwandsarm erstmal in mein Unternehmen reinbringen und dann Erfahrungen aufbauen. Neben der Ebene, die du gerade total richtig angesprochen hast, mit den Vertragsdaten nehme ich das Beispiel direkt auf. Wo brauche ich die eigentlich? Lerne ich ja überhaupt, was macht ein Vertrag aus? Und es wird ja immer mehr, immer besser. So, die einen möchten den Ablauf wissen und die Fristen, die anderen möchten die Inhalte wissen. Das heißt, ich komme aus der gleichen Information immer mehr Nutzen raus, immer mehr Potenzial. Auf der anderen Seite lerne ich aber auch, wie funktioniert es eigentlich bei mir im Unternehmen? Wann brauche ich den Workshop für die Anforderungsanalyse? Wie sollte ich schulen? Dann komme ich irgendwann auch drauf, stimmt, wenn an dem Montag mal einer krank ist und ich nur an dem einen Tag schule, dann ist es für die anderen auch schlecht. Das heißt, wirklich loslegen, dabei lernen und dann auch gucken, wie kann ich nachschärfen? Das heißt, die Vision ist klar, aber ich muss mich auch auf sie hinbewegen, damit ich diese goldenen Landschaften noch wirklich irgendwann genießen kann. Es gibt ganz viele niederschwellige Angebote, wie man mit Software einfach arbeiten kann. Und das wird man auch sehen. In vielen Organisationen schlägt es wirklich um von, oh, wir haben gerade keine Lust auf Software oder wir haben keine Zeit zu denken zu. Da ist ja wirklich Potenzial drin. Lasst uns gemeinsam was bewegen, dass die Leute sich auch wirklich trauen, sich einzubringen und auch offen über Fehler sprechen, weil man ja damit die Chance hat, es besser zu machen.
Ja, habt ihr jetzt am Ende unserer Podcast-Folge konkrete Handlungsempfehlungen, die ihr Projektleitern mit auf den Weg geben wollt?
Um es zusammenzufassen, bevor man losgeht, muss man sich überlegen, wo man hin will. Eine klare Vision und dann wirklich konkretisieren. Das heißt, das Ziel ist typischerweise was, wo möchte ich mit meinem Unternehmen, mit meinen Mitarbeitern in 5 Jahren sein? Und das dann auch wirklich runterbrechen. Und die erste Ebene des Runterbrechens sind Einsatzszenarien. Was sind Themen, die ich angehen möchte? Und im zweiten Schritt daraus ableiten, was sind Teilprojekten, was brauche ich dafür? Das heißt, die erste Frage ist, wer soll mit welchen Inhalten arbeiten können, in welcher Form, um welche Ziele zu erreichen, welche Rahmenbedingungen gelten. Und damit habe ich einfach auch die Informationen, um mir die richtigen Softwarelösungen anzuschauen. Ich kann mir nicht erst das Werkzeug angucken, sondern ich muss erst schauen, in welche Richtung ich gehen möchte. Wenn das Werkzeug Potenziale bietet, an die ich noch nicht gedacht habe, kann ich hier immer noch nachschärfen, aber ich muss eben die Basis dafür haben. Und ich muss mir klar überlegen, solche Projekte sind keine reinen IT-Themen. Ich brauche Change Management, ich brauche einen klaren Blick auf meine Daten- und Prozessqualität. Ich muss schauen, dass ich das eine oder andere abschneide, was sich so eingeschliffen hat oder was vielleicht noch nie aufgefallen ist. Denn die neuen Möglichkeiten der Technologie kann ich am besten nutzen, indem ich auch mal aufräume. Und es ist ja auch ein schöner Anreiz, dieses Aufräumen mal anzugehen. Schrittweise vorgehen und, was auch wichtig ist, wirklich jedes Teilprojekt eins nehmen. Das sehen wir auch immer wieder, also Teilprojekt 1, das ist das erste und da sind auch irgendwie 50 Mitarbeiter mit dabei, Teilprojekt 2 sind nur 20 und eigentlich wissen wir es, wie es geht. Nee, wirklich jeden ernst nehmen. Ob ich das komplett neu machen muss oder ob ich da 80% der Lösung schon mal gemacht habe, ist ein Realisierungsthema. Aber wie ich es kommuniziere, wie ich es angehe, das ist eben wichtig und dann möchte ich wieder das Beispiel aufgreifen. Das ist der beste Weg, um Vertragsmanagement zu beerdigen. Ich habe die Juristen ernst genommen und die Kaufleute nicht. Und deswegen kann der Vertrieb damit nicht arbeiten, weil da die Fristen drin sind, aber leider die Vertragsinhalte nicht. Und damit ist es komplett daneben gegangen. Wirklich jedes Mal schauen, was kann ich hier lernen und was sind die genauen Anforderungen.
Ja, ich möchte das sozusagen zum Schluss nochmal nutzen, wirklich die Unternehmen auch aufzufordern, die aktuelle Situation, und so haben wir gestartet, ja, mit der Analyse dazu, eben auch als Chance zu begreifen. Ja, und zu sagen, okay, natürlich sind das herausfordernde Zeiten, aber es sind eben auch Zeiten, wo wir auch in den Unternehmen eine Menge Möglichkeiten sehen und eine Menge Möglichkeiten heben können. Und dazu zählt übrigens das Wissen eben auch, das Wissen in Ihrem Unternehmen zu heben, es zu sichern und es in Prozessen zu verwenden. Und auf einen ganz besonderen Aspekt in Deutschland will ich noch kurz darauf eingehen. Wir haben in Deutschland viele sogenannte Hidden Champions. Und gerade diese Unternehmen sollten sich mal überlegen, warum sie Hidden Champions sind. Sie sind nämlich aus unserer Sicht Hidden Champions deswegen, weil sie spezielles Know-how und bestimmte Abläufe aufgebaut haben, die ihnen auch nicht einfach jemand kopiert in der ganzen Welt. Und deswegen will ich Sie auffordern, betrachten Sie doch auch Ihre Prozesse mal so und nutzen Sie moderne Technologien einfach eher, um einen Maßanzug zu tragen, anstatt zu versuchen, Ihr Unternehmen an Standardsoftware anzupassen. Und dafür eignet sich natürlich in eigener Sache natürlich dann Prozessmanagement ganz besonders gut. Am Ende haben Sie wirklich Fachkräfte, die Sie sichern können und wo Sie einfach auch mit digitaler Unterstützung, mit digitalen Assistenten auch Verstärkung bekommen, sodass Sie als Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt sind.
Das waren schöne Schlussworte, wie ich finde. Das war's für dieses Mal. Ein herzliches Dankeschön, Martin Andreas, und danke für euren praxisnahen Einblick. Ich bin sicher, dass auch unsere Zuhörer einiges an wertvollen Impulsen mitnehmen konnten. An euch, liebe Zuhörer, habt ihr Fragen? Möchtet ihr eure eigenen Erfahrungen mit uns teilen oder mehr über Mr. No erfahren oder Inspire Technologies? Dann schaut unbedingt in die Shownotes. Dort findet ihr weiterführende Informationen und hilfreiche Links. Für den direkten Austausch stehen wir euch gerne zur Verfügung, sowohl das Team Digital Workplace bei BARC als auch Andreas von Mr. No. Schreibt uns einfach auf LinkedIn oder nutzt die Kontaktformulare unserer Webseiten. Danke fürs Zuhören und viel Erfolg bei euren Projekten. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Digital Workplace Untold wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis dahin.